Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum dritten Teil unserer Podcast-Reihe des Forschungsprojektes Religion als Faktor der Radikalisierung. Heute werden wir uns mit dem Bielefelder Teilprojekt beschäftigen, welches an die Forschung über junge Menschen im gewaltbereiten Islamismus anschließt und hier aber einen genaueren Blick auf den Einfluss religiöser Bindungen und Orientierungen auf den Prozess der Radikalisierung wirft. In dem Verbundprojekt führte das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld vergleichende empirische Analysen durch. Der Fokus liegt dabei auf dem Religionsverständnis junger Menschen und dem möglichen Einfluss religiöser Weltvorstellung auf Radikalisierungsprozesse. Das Forschungsvorhaben stützt sich auf eine Vielzahl von empirischen Erhebungen. Zum einen wurde das WhatsApp-Chat-Protokoll einer radikal-salafistischen Jugendgruppe analysiert. Darüber hinaus wurden Forschungsgruppeninterviews mit jungen Menschen geführt, um das Religionsverständnis jugendlicher und junger Erwachsener mit demjenigen straffällig gewordener islamistischer Akteurinnen und Akteure zu vergleichen. Dabei wird der Faktor Religion in Radikalisierungsprozessen junger Menschen aus einer erziehungswissenschaftlichen, soziologischen und sozialpsychologischen Perspektive betrachtet. Ich übergebe daher nun das Wort an meine Kolleginnen und Kollegen Viktoria Roth und Fabian Srovic, die sich Ihnen zunächst kurz vorstellen werden, um Ihnen dann die Ergebnisse Ihrer Forschung darzustellen.
Willkommen auch von unserer Seite zum Podcast des Forschungsnetzwerks Radikalisierung und Prävention. Bevor wir Ihnen einige der zentralen Erkenntnisse des Teilprojekts der Universität Bielefeld aufzeigen, möchten wir, das sind mein Kollege Fabian Srovic und ich, Viktoria Roth, zuallererst uns und unsere Forschungsschwerpunkte kurz vorstellen. Mein Name ist Viktoria Roth, ich bin Soziologin und seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. In meiner Doktorarbeit befasse ich mich mit der geschlechtersensiblen Analyse von Radikalisierungsprozessen im Kontext von Schulamok und Terrorismus.
Und mein Name ist Fabian Srovic. Ich habe Soziologie studiert und bin seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut. Ich forsche zu den Themen Jugendgewalt, Sozialisation und Radikalisierung im Bereich des religiös begründeten Extremismus.
Ja, mittlerweile blicken wir am IKG auf rund 7 Jahre qualitativ und quantitativ empirische Forschung im Bereich der terroristischen Gewalt zurück.
Und unsere bisherigen gewonnenen Ergebnisse konnten wir auch in diesem Projekt mit einfließen lassen, was zusätzlich zu unseren neu erhobenen Daten zu äußerst interessanten und aufschlussreichen Erkenntnissen geführt hat.
Womit haben wir uns also in dem Bielefelder Teilprojekt im Genaueren befasst? Unser zentrales Erkenntnisinteresse bestand darin, den Einfluss von religiösen Bindungen, Orientierungen und Deutungen auf den Radikalisierungsprozess junger Menschen in Deutschland zu untersuchen. Im Fokus unserer übergreifenden Analysen stand hierbei die Frage, wie religiös ist eigentlich religiös begründeter Extremismus?
Ja, der Anstoß war die mediale Debatte zwischen den französischen Forschern Gilles Kepel und Olivier Roy. Verkürzt kann man sagen, dass Kepel die These vertritt, dass Anschläge ihren Ursprung in radikalen, islamischen Milieus haben. Roy dagegen spricht von einer Islamisierung der Radikalität, statt von einer Radikalisierung des Islam. Das heißt, dass Attentäter den Islam erst spät entdecken und sich in einer kruden und einfältigen Form angeeignet haben.
Da sich unserer Meinung nach fundierte Erkenntnisse zu dem Einfluss von Religion auf Prozesse der Selbst- oder Gruppenradikalisierung nur über einen Vergleich erschließen lassen, war unsere Studie so angelegt, dass wir die religiösen Wertvorstellungen und das religiöse Selbstverständnis muslimischer Jugendlicher mit demjenigen von jungen, straffällig gewordenen islamistischen Aktivistinnen und Aktivisten verglichen haben. Unsere Datengrundlage bildeten dabei 2 Fokusgruppengespräche mit muslimischen Jugendlichen im Alter von 18 bis 32 Jahren. Diese haben wir noch zusätzlich durch 3 vertiefende Einzelinterviews mit Mitgliedern eben dieser Diskussionsgruppe ergänzt. Zudem haben wir Gerichtsaktenanalysen von 33 straffällig gewordenen islamistischen Aktivistinnen und Aktivisten in der Altersspanne von 15 bis 35 Jahren durchgeführt und problemzentrierte Interviews mit 4 der darunter verurteilten jungen Männer miteinander kontrastiert. Außerdem stützen sich unsere Erkenntnisse auf die Analyse eines WhatsApp-Chat-Protokolls von einer geschlossenen Gruppe mit bis zu 12 jungen Salafisten im Alter von 16 bis 20 Jahren. Zu sagen ist noch, dass unter den insgesamt 45 Personen 9 weiblich und darunter wiederum 2 islamistische Aktivistinnen waren. Aber warum liegt unser Fokus in diesem Zusammenhang gerade auf jungen Menschen? Die bestehende Forschungsliteratur verweist darauf, dass es gerade Jugendliche und junge Erwachsene sind, die besonders vulnerabel für islamistische Angebote sind. Begründet wird dies unter anderem damit, dass gerade in der Übergangsphase von der Kindheit zum Erwachsenenalter die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und mit existenziellen Sinnfragen des Lebens zunehmend an Bedeutung gewinnen. Islamistische Angebote können hier über ihre zielgruppenspezifische Ansprache eindeutige Antworten auf Identitätsfragen liefern.
Genau, mit Blick auf unsere Fälle lässt sich festhalten, dass sich die Mehrheit der von uns untersuchten radikalisierten jungen Menschen in einer Phase der Orientierung des Umbruchs befunden hat. Viele waren gerade dabei, ihre schulische Laufbahn zu beenden oder waren auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle oder standen vor der Aufnahme eines Studiums. Mehr als die Hälfte hatte darüber hinaus kritische Lebensereignisse zu bewältigen, da ein Elternteil oder ein Familienmitglied schwer erkrankt oder verstorben war. Bei vielen gab es außerdem dissoziale familiäre Beziehungen wegen Drogenabhängigkeit, Alkoholismus oder häuslicher Gewalt. Von solchen familiären Verhältnissen sind aber sehr viele Menschen in der Gesellschaft betroffen, die sich nicht automatisch radikalisieren. Aber für die von uns untersuchten jungen Menschen kann die Radikalisierung und die damit einhergehende Abgrenzung zu der Familie durchaus ein Ausweg aus diesen destruktiven Beziehungen sein. Wir können uns also junge Menschen vorstellen, die sich aus den verschiedensten Gründen mit existenziellen Sinnfragen beschäftigen, die mit ihrer eigenen Identität, das heißt, wer bin ich, mit ihrer Herkunft, wo komme ich her, und mit ihrer Zukunft, wo will ich hin, oder besser gesagt, wer möchte ich einmal sein, beschäftigen. Häufig sind sie unzufrieden mit ihrer jetzigen Lebenssituation und dann recherchieren sie und stoßen auf Videos von muslimischen Influencern wie zum Beispiel Pierre Vogel. Dort bekommen sie häufig erstmal allgemeine Informationen zu dem Islam, wie was sind die 5 Säulen des Islam oder wie betet man richtig. Und diese konsumieren sie erstmal. Viele schauen sich auch Dokumentationen über geopolitische Themen an, vielleicht auch über religiöse Themen wie das Leben von Mohammed oder die Geschichte der Religion. Wenn sie dann viel in sozialen Medien unterwegs sind, treten sie eventuell auch einer Telegram-Gruppe bei, wie zum Beispiel den Kanal von dem islamistischen Prediger Abu Walla. Wenn sie sich in dieser Orientierungs- und Annäherungsphase dann mit anderen Menschen über diese Inhalte austauschen oder diese gemeinsam mit Freunden konsumieren, können sich die darin gezeigten Weltvorstellungen verfestigen. Religion und religiöse Wertvorstellungen werden aber nicht einfach eins zu eins übernommen, sondern sie müssen für den Einzelnen Sinn ergeben und nachvollziehbar sein. Daher diskutieren sie mit ihren Freunden darüber, was ist richtig, was ist falsch, was hat Bedeutung für mich in meinem Alltag und was kann ich vielleicht vernachlässigen. Es ist wichtig zu verstehen, dass erst in der Interaktion mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen diese neuen Erfahrungen, die sie machen, bestätigt werden. Das heißt, erst durch das Teilen mit anderen und das gemeinsame Erleben wird diese neue Erfahrung zu einer religiösen Erfahrung bzw. zu Religiosität. All diese Umstände und diese Sinnfragen, die ich nun beschrieben habe, lassen sich sowohl für die religiösen Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben, als auch für die radikalisierten Jugendlichen beobachten. Für beide Gruppen sind die Aneignung von Wissen und die religiöse Praxis wichtig und erstrebenswert. Beides sind Faktoren, die einen zu einem guten Moslem bzw. einem besseren Menschen machen sollen. Was beide also vereint ist, dass sie sich durch ihre religiöse Praxis und die Aneignung von Wissen irgendwie verbessern möchten. Das heißt konkret, sie orientieren sich an den 5 Säulen des Islam, wie das Glaubensbekenntnis, die Einhaltung der 5 täglichen Pflichtgebete, das Fasten zum Ramadan, den sozialen Pflichtabgaben und die Pilgerfahrt nach Mekka. Worin liegen aber nun die entscheidenden Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen?
Ein hervorstechender Unterschied besteht zum Beispiel in dem Selbstzweck der Ausübung religiöser Alltagspraktiken. Bei beiden Gruppen ist das religiöse Selbstverständnis im Wesentlichen an die regelmäßige Ausübung religiöser Praktiken geknüpft. Interessant hierbei ist aber, dass die radikalisierten Jugendlichen religiöse Praktiken wie die täglichen Pflichtgebete oder die Einhaltung von Fastenzeiten nutzen, um sich sowohl in ihrer Peer Group als auch für Außenstehende als religiöse Subjekte zu inszenieren. Das heißt, es geht ihnen tendenziell eher darum, ihre religiöse Identität nach außen darzustellen, ja zum Teil sogar um die gezielte Provokation durch entsprechendes Auftreten, zum Beispiel durch die Verwendung religiöser Floskeln oder durch das auffällige Tragen religiöser Symbole. Dadurch bestätigen sie fortwährend ihre eigene Identität und ihre Gruppenzugehörigkeit. Die im Alltag vollzogenen religiösen Praktiken dienen zudem, und das ist noch viel interessanter, der Reinigung des Selbst im Sinne eines religiösen Wettbewerbs.
Ja, das lässt sich vor allen Dingen immer wieder in den Posts in sozialen Medien beobachten, dass man durch bestimmte Praktiken oder das Beten an besonderen Feiertagen Unmengen an Punkten sammeln kann. Es wird dann immer Hasanat für das Jenseits genannt. Im Gegensatz dazu nutzen die religiösen Jugendlichen die Einhaltung der Pflichtgebete als einen Moment der intensiven Selbstreflexion. Eigene Gedanken und Handlungen werden im Dialog mit Gott kritisch hinterfragt.
Genau, und so schilderte zum Beispiel eine Interviewteilnehmerin, dass sie in der Zeit des Ramadans besonders bemüht sei, sich zu keinen Lästereien oder Schimpfreien hinreißen zu lassen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich bei den straffällig gewordenen jungen Menschen eine starke Orientierung an äußerlich beobachtbaren Verhaltensregeln, vor allem Halal und Haram, herausstellen lässt. Dahingegen nutzen die von uns befragten religiösen Jugendlichen ihre religiöse Praxis vielmehr, um ihr eigenes Verhalten auch im Umgang mit ihren Mitmenschen zu reflektieren. Im Vordergrund steht dabei, so wie es eine Interviewteilnehmerin schilderte, sich als Mensch zu verbessern.
Das versuchen die radikalisierten Jugendlichen auch, jedoch in einer Art Beschleunigungsverfahren der persönlichen Reinigung durch das, wie wir jetzt gelernt haben, Hasanat sammeln. Zudem nutzen sie ihre religiöse Alltagspraxis, um sich von anderen abzugrenzen. Dabei folgen sie ideologischen Narrativen. Das Internet bietet hierbei eine Vielzahl vermeintlich autorisierter Fatwas, Schriften, Kommentare oder Auszüge aus Predigten zu vermeintlich religiösen Rechtfertigungen von Abwertung und Gewalt. Als Folge dessen lässt sich gerade im Fall der von uns analysierten WhatsApp-Chat-Gruppe eine Art Copy-and-Paste-Religiosität beobachten. Die jungen Männer, die über keine oder nur rudimentäre Arabischkenntnisse verfügen, setzen sich im gemeinsamen Austausch sozusagen ihren eigenen Dschihad und damit auch ihr eigenes Verständnis davon, was es bedeutet, ein guter Moslem zu sein, zusammen. Auf diese Weise können individuelle Frustrationserlebnisse, psychische Traumata, eine allgemeine Gewaltaffinität und auch einfach nur der Wunsch nach einem Gemeinschaftserleben unter dem Deckmantel einer religiösen Verpflichtung ausgelebt werden.
Zwischen beiden Gruppen herrscht also ein Dissens darüber, was es bedeutet, ein guter Moslem zu sein. Sie setzen sich zum Teil mit gleichen Inhalten auseinander, nehmen an den gleichen Diskursen teil, haben sehr ähnliche Erfahrungen und Biografien, ziehen aber andere Schlussfolgerungen daraus.
Genau. Bei den straffällig gewordenen Jugendlichen liefert die Propaganda vermeintlich religiöse Rechtfertigung für Gewalt. Entsprechend der Gewaltideologie des globalen Dschihad wird auch das Konzept der Umma in einem radikalen Sinn uminterpretiert. Die Ideologie ermöglicht es muslimischen Jugendlichen also, ein neues Identitätsgefühl zu schaffen, indem sie sich als Mitglieder der Umma, also einer weltweiten islamischen Gemeinschaft, betrachten, die es mit Gewalt, so zumindest ihre radikale Interpretation, zu verteidigen gilt.
Wo auf der einen Seite die radikalisierten Jugendlichen all diese Diskurse nutzen, um die Gewalt zu legitimieren, sehen die religiösen Jugendlichen sich selbst in der Verantwortung, Vorurteilen und Anfeindungen, die sie in ihrem Alltag erleben, etwas entgegenzusetzen, indem sie als Repräsentanten für die Gruppe der Muslime ein positives Beispiel durch ihre Handlung und Moral darstellen.
Eine von uns befragte junge muslimische Frau, die sich dazu entschieden hat, nach dem Abitur ein Kopftuch zu tragen, sagte dazu, dass man ja die gleiche Person sei, ob man nun das Kopftuch trage oder nicht. Aber sie hätte in ihrem Umfeld feststellen müssen, dass sich dadurch nicht nur das Verhalten der anderen ihr gegenüber verändert habe, sondern auch ihr eigenes Verhalten. Denn sie sieht sich durch die Fremdzuschreibung aufgrund ihres Kopftuchs als eine Repräsentantin des Islam und damit auch in der Verantwortung, die Menschen über ihre Religion aufzuklären.
Man kann es quasi als einen Machtkampf über die Deutungshoheit darüber beschreiben, wer der bessere Moslem ist und durch welche Handlung dieser Weg zu beschreiten ist.
Was bedeutet das nun für unsere Ausgangsfrage? Wie religiös ist denn nun religiös begründeter Extremismus?
Ja, diese Frage lässt sich eigentlich nicht eindeutig beantworten. Es kommt immer auf die Subjektperspektive an. Also für die von uns untersuchten jungen Menschen ist natürlich all das, was sie uns mitteilen, was sie erleben und erfahren, durchaus Religiosität. Wenn wir das nun von außen betrachten, beschreiben wir es oft als eine zusammengesetzte Ideologie oder eine zusammengesetzte Religion aus verschiedenen Fragmenten. Für die einzelnen Personen jedoch ist es durchaus real und man kann ihnen ihre eigene Religiosität nicht einfach absprechen. Eine abschließende Antwort auf diese Frage zu geben, das wäre durchaus schwierig. Was man schon sagen kann, wir sehen hier quasi zwei verschiedene Welten aufeinandertreffen. Beide befassen sich mit dem Thema, wie erreiche ich es, ein guter Moslem zu sein, und legen dafür verschiedene Praktiken und religiöses Wissen zugrunde. Auf der einen Seite ist es eine sehr nach außen gerichtete, sehr politische und ideologisierte Welt, die versucht, die Deutungshoheit nicht nur in dem religiösen Rahmen zu bekommen, sondern auch innerhalb der Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Muslime in Deutschland und viele junge Menschen, die sich sehr intensiv mit ihren eigenen Problematiken, mit ihren eigenen Werten und ihren Moralvorstellungen innerhalb der Religion auseinandersetzen und diese reflektieren. Ich denke, wie so oft liegt die Antwort irgendwo dazwischen.
Ja, und mit dieser Erkenntnis, die es in Zukunft natürlich noch weiter zu diskutieren gilt, möchten wir abschließen. Danke für Ihr Interesse an unseren Projektergebnissen. Wir wünschen Ihnen alles Gute.
Und bleiben Sie gesund.
Vielen Dank für die spannenden Ausführungen zu den Bielefelder Projektergebnissen. Wir hoffen, dass Sie auch dieses Mal viele spannende Erkenntnisse für sich mitnehmen konnten. Im nächsten Teil der Podcast-Reihe setzt sich Samet R. mit der Radikalisierungsprävention in Gefängnissen auseinander. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.